DW Wissen.
Hallo und herzlich willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir folgende Beiträge in unserer Sendung. Keine Lösung für die Lagunenstadt in Sicht. Immer häufiger heißt es Land unter in Venedig. Muskeltraining auf Südafrikanisch und so wie ein kleiner Roboter, der Kindern das Programmieren beibringt.
Da ist einmal ein Tanzprogramm mit drauf, dann ist ein Programm drauf, was auf Distanzen reagiert. Also sobald so wie irgendwo gegenläuft, läuft er zurück, dreht sich etwas und versucht wieder zurückzulaufen.
Venedig, das ist Wasser, das sind Kanäle, singende Gondoliere, aber auch jede Menge Probleme. Der Meeresspiegel steigt, die Lagunenstadt hingegen sinkt immer weiter ab. Und dann noch die Kreuzfahrtschiffe, die mitten in der Stadt angelegt haben. Eine Katastrophe. Reiseunternehmen sehen das natürlich anders. Im malerischen Venedig erwarten viele beeindruckende Kreuzfahrtschiffe ihre Gäste. So kann man es zum Beispiel im Internet lesen. Nach jahrelangem Hin und Her legen die Kolosse zumindest nicht mehr direkt in der Stadt an. Dennoch, Maßnahmen, um Venedig zu retten, sind dringend notwendig. Versuche hat es schon etliche gegeben. Einer davon steckt hinter dem Namen Mose, ein aufwendiges Schleusensystem. Die Touristen interessiert das wohl kaum. Sie wollen einfach all das sehen und erleben, wofür Venedig bekannt ist. Wasser, Brücken und Gondoliere.
Der Gondoliere, ein großer Mann in einem rot-weiß gestreiften T-Shirt, steuert seine Gondel präzise über das Wasser. Über dem Kanal flattert Wäsche auf den Leinen. Im Zickzack sind sie zwischen die Häuser gespannt.
Gondola, Gondola, chiamala Gondola! Signori, chiamala Gondola, Gondole!
Die Gondel gleitet unter einer der vielen Brücken hindurch. Erst im letzten Moment duckt sich der Gondoliere. Venedig, UNESCO-Weltkulturerbe auf dem Wasser. Hier gibt es keine breiten Straßen, keine Autos, nur Kanäle und Brücken. Von A nach B kommt man zu Fuß oder eben mit dem Boot. Das gilt auch für die vielen Touristen, die durch die Stadt schlendern, ausgerüstet mit Kameras und Handys. Viele der Touristen schrecken auf, wenn die Sirenen ertönen. Die Venezianer aber wissen Bescheid. Bald wird es sehr, sehr nass. Ladenbesitzerin Angela hat das schon oft genug erlebt.
Bei Hochwasser läuft das Wasser hier rein. Man kann nur warten, bis es wieder abläuft und dann alles wieder sauber machen. Wir sind hier alle gut vorbereitet. Wir stellen unsere Waren einfach ein bisschen höher.
Aqua alta heißt das Phänomen, wenn Wassermassen von der Adria in die Lagune von Venedig drücken. Die Sirene ertönt bei 110 Zentimetern über dem normalen Wasserstand und gibt den Venezianern Zeit, alternative Routen zu planen oder schnell nach Hause zu laufen, um die Gummistiefel zu holen. Dann heißt es beten, dass die Stahlplatten an den Haustüren das Wasser abhalten können. Bei einem Pegel von 1,40 Meter steht mehr als die halbe Stadt unter Wasser. Fußgänger meiden tiefer liegende Plätze wie den beliebten Markusplatz oder sie schieben sich über provisorische Stege. Die Venezianer sind daran gewöhnt. Aqua alta ist schlecht fürs Geschäft, meint Gondoliere Adamo.
Es ist ein großes Problem. Wir können dann zum Beispiel nicht mehr unter den niedrigen Brücken durchfahren. Der gesamte Verkehr konzentriert sich auf den Canale Grande. Deswegen arbeiten wir bei Aqua alta kaum noch. Dazu kommt das schlechte Wetter. Es gibt viele Gründe, dann nicht mit der Gondel rauszufahren.
Aqua alta gibt es immer in den Wintermonaten. Plötzliche Überschwemmungen gibt es mittlerweile das ganze Jahr über. Daran sind auch die globale Klimaerwärmung und der damit steigende Meeresspiegel schuld, meint Sergio Castellari, Wissenschaftler am Euro-Mediterranean Center for Climate Change.
Im vergangenen Jahrhundert ist der Meeresspiegel weltweit um ca. 20 cm gestiegen. Und all die verschiedenen regionalen Modelle zum Schutz der Lagunenstadt zeigen immer mehr Stürme. Das ist ein zusätzliches, ein noch höheres Risiko für die Küstenregionen.
Mit einem 5,4 Milliarden teuren Projekt soll die Renaissance-Stadt vor der endgültigen Überschwemmung bewahrt werden. Das Projekt heißt Mose. Ähnliche Modelle gibt es bereits in London und Rotterdam. Mose soll die Fluten der Adria direkt am Eingang zur Lagune aufhalten. Hermes Redi, Generaldirektor der Consortio Venezia Nuova Gruppe, er ist für Mose zuständig.
The ecosystem resilience improved as much as possible.
Wir stützen die Widerstandsfähigkeit der Stadt so gut es geht. Aber letzten Endes müssen wir mit Mose, einer Reihe von Toren, den Eingang der Lagune schließen.
Die Tore sind in Zementblöcken in der Lagune verankert und können einzeln geöffnet und geschlossen werden, erklärt Redi. Bei der fürchterlichen Flutkatastrophe in Venedig 1966 stand die Stadt fast 2 Meter unter Wasser. Jahre später, 1998, hatte es dann Vorschläge für ein Schleusensystem gegeben. Wegen fehlender Finanzen, politischer Differenzen und Widerstand aus den Reihen der Umweltschützer sollte es noch Jahre dauern, bis das Mose-Projekt verwirklicht werden konnte. Baubeginn war schließlich 2003. Seitdem gab es immer wieder Rückschläge. Dutzende von Beteiligten wurden wegen Korruption verhaftet, darunter auch der Bürgermeister von Venedig. Es ist das größte Technikprojekt Italiens seit Ende des Zweiten Weltkriegs. 2018 soll es nun endlich in Betrieb gehen. Die laufenden Kosten werden dann etwa 40 Millionen Euro pro Jahr betragen, meint Hermes Redi.
Die Kosten in den Niederlanden sind auch in etwa so hoch. Das ist viel, aber es ist nicht eine so große Belastung, wie einige Leute meinen. Es ist weniger als 1% der Kosten für das gesamte Projekt. Das ist also ziemlich wenig.
But not such a burden, how somebody is saying.
Wissenschaftler erwarten einen Anstieg des Meeresspiegels um 50 Zentimeter in einem Jahrhundert. Aqua-Alta-artige Hochwasser werden öfter vorkommen. Und das Ergebnis wird sein, dass die Lagune immer wieder zum Meer hin abgesperrt werden muss. Die Venezianer haben die Nase voll. Seit Jahrzehnten warten sie auf ein realistisches Projekt, das ihre Lagune retten soll. Was Mose angeht, sind viele eher skeptisch, so wie diese Ladenbesitzerin.
Es ist eine große Investition. Warten wir ab, was dabei herauskommt.
Fitnesscenter erfreuen sich wachsender Beliebtheit, nicht nur in Europa, sondern auch in Südafrika. Da sind sie allerdings ein bisschen anders, als wir es gewohnt sind. Ein Bericht von Kerstin Welter.
Ich komme jeden Tag in der Früh, von 7 Uhr bis 9 oder 10, damit ich wenigstens ein paar Stunden meine Fitness trainiere. Golile James ist stolz auf seine Muskeln, die gerade in einem großen Stahlgestell in Form bringt. Erstmal Gewichte nach unten ziehen, danach die Beine scherenartig nach vorne und hinten bewegen. Jeder, der vorbeiläuft, kann ihm zusehen. Denn Golile trainiert mitten in Soweto, dem ehemaligen Township im Südwesten Johannesburgs. Im Freien. Und er ist nicht allein. Ein paar Meter weiter schwitzen die Damen Tombi und Dumasile. Ich komme immer morgens um 6. Ein Fitnessstudio kann ich mir nicht leisten. Ich finde es echt toll hier. Wenn es die Geräte nicht geben würde, würde ich wahrscheinlich immer nur diese Vitamintabletten nehmen und wüsste gar nicht, dass der Körper auch Sport braucht. Dumasile ist das, was man unter schwarzen Südafrikanern liebevoll eine Gogo nennt, eine Oma. Auf den ersten Blick sieht sie nicht sehr sportlich aus, aber sie trägt eine Radlerhose unter ihrem weiten Rock und ist Stammgast im Petrus Molefe Ecopark. Die Stadt Johannesburg hat hier einen Fitnessparcours mit Geräten eingerichtet, quasi die urbane Variante eines Trimm-dich-Pfads. 22 gibt es davon mittlerweile, erzählt Jenny Moodley, die Sprecherin der städtischen Parkverwaltung. Wir schauen uns an, um welche Parks herum die Armut und damit der Bedarf besonders groß ist. Insgesamt wollen wir 120 Parks mit Geräten ausstatten. In Südafrika ist offiziell fast jeder Dritte arbeitslos. Sorgen um die Gesundheit sind zweitrangig, wenn man nicht mal weiß, womit man die Miete bezahlen soll. Und wer ein bisschen Geld hat, holt sich am liebsten frittiertes Fastfood. Resultat? Südafrika hat die meisten Übergewichtigen auf dem südlichen Kontinent. Die Open-Air-Fitnessstudios in den städtischen Parks von Johannesburg sollen da helfen. Und es funktioniert, sagt Jenny Moodley. Wir sehen, dass die Leute wieder draußen zusammenkommen, sich unterhalten, während sie trainieren. Wir wollen damit die Leute auch von ihren Handys und dem Internet weglocken. Wir haben hier doch so viel gute, frische Luft. Ein angenehmer Nebeneffekt der neuen Parknutzung? Die Sicherheit ist größer geworden. Wo man sich früher aus Angst vor Überfällen lieber nicht zu lange aufgehalten hat, sorgt heute ein Wachmann für sorgloses Sporteln und hat im Idealfall auch gleich ein paar Trainingstipps parat, so das Konzept der Stadt. Manche Parks sind so beliebt, dass es morgens und nach Feierabend Schlangen vor den Geräten gibt. Die Alten und die Jungen, alle kommen. Omas und Opas nutzen die Geräte genauso wie alle anderen. Die beschweren sich ja immer, oh, meine Füße tun so weh. Also ist es doch super, wenn sie hier ein bisschen trainieren können. So bunt durchmischt wie die Nutzer sind auch die Outfits. Ob in neonfarbenen Sportklamotten, Hemd und Lederschuhen oder im Haushaltskittel mit Häubchen. In den Outdoor-Fitnessstudios sind alle gerne Mitglied. Ich bin total dankbar für diese Idee. Wenn ich hier morgens herkomme, bin ich gleich viel konzentrierter und weniger gestresst. Ich hoffe nur, dass die Stadt sich auch langfristig um die Geräte kümmert. Früher kam ich beim Runterbeugen nicht an meine Zehen. Jetzt kann ich das.
Die Zehen berühren, das kann Sovi nicht. Aber der kleine Roboter kann etwas anderes. Er kann laufen, tanzen und Hindernissen ausweichen. Und er soll Kindern Technik näher bringen auf unterhaltsame und verständliche Art. Mit ihm können sie sogar erste Schritte im Programmieren machen. Auf den ersten Blick aber sieht man Sovi gar nicht an, was in ihm steckt, wie David Globig jetzt berichtet.
Tatsächlich sieht er ganz nett aus. Türkisfarben, 15 cm groß. Ein Würfel als Kopf und gleichzeitig Körper. Dazu zwei kurze Beine, die jeweils von zwei Servomotoren aus dem Modellbau angetrieben werden. Sovis Gehirn ist eine Arduino-Platine, ein beliebter Open-Source-Mini-Computer. Der ist unter anderem mit Mikrofon und Lautsprecher bestückt. Außerdem ist ein Ultraschallsensor für Entfernungsmessungen angeschlossen, Sovis Augen sozusagen. Darunter eine kleine Matrix mit 30 Leuchtdioden, die formen die Gesichtsausdrücke, lachender Mund, trauriger Mund, erstaunter Mund und so weiter. Frisch eingeschaltet stellt sich der kleine Roboter erst einmal gerade hin und wartet. Darauf, dass man über zwei Knöpfe an seinem Hinterkopf ein Programm auswählt, erklärt Nils Hitze von BQ.
Da ist einmal ein Tanzprogramm mit drauf, dann ist ein Programm drauf, was auf Distanzen reagiert. Also sobald Sovi irgendwo gegenläuft, läuft er zurück, dreht sich etwas und versucht wieder zurückzulaufen. Und die dritte Iteration ist, dass man beide Knöpfe gleichzeitig drückt, dann reagiert Sovi auf Sound, also auf Geräusche, zum Beispiel auf ein Klopfen auf den Deckel.
Wobei er dann jeweils eine andere Bewegung zeigt. Für den Anfang ist das recht lustig, wird meinen Kindern, 11 und 9, aber bald zu langweilig. Um das Spielen wieder interessanter zu gestalten, braucht man ein Android-Smartphone oder einen Tablet-Computer und die Sovi-App.
Wir haben diese App, in der ich entsprechend, wenn ich verschiedene Sachen ausprobiere, immer mehr freischalte. Und das soll so ein bisschen spielerisch daran führen, was eigentlich möglich ist.
Doch das ist erst einmal irritierend. Denn viele Schaltflächen der App sind zunächst durch ein symbolisiertes Vorhängeschloss ersetzt. Was aber sofort funktioniert: Man kann den kleinen Lernroboter über Richtungstasten fernsteuern. Die Verbindung verläuft dabei drahtlos über Bluetooth. Einige Gesichtsausdrücke und Bewegungen lassen sich ebenfalls von Anfang an auswählen. Um weitere Funktionen freizuschalten, kann man sich dann zum Beispiel auf Lern- und Entdeckungstour begeben und Fragen beantworten, etwa zu Bauteilen des Roboters.
Sovis Kopf hat eine bestimmte Größe und Form, damit er das Gleichgewicht halten kann, damit alle Verkabelungen und Motoren Platz haben oder damit die Aufkleber gut stehen?
Ich glaube, damit alle Verkabelungen und Motoren Platz haben.
Dann gehe ich da jetzt mal drauf.
Sind jeweils zwei Fragen richtig beantwortet, wird eine Funktion freigeschaltet. Einen Haken hat die Sache allerdings. Ist die Antwort falsch, muss man 10 Minuten warten, bevor man die Frage erneut beantworten kann. Es ist zwar möglich, mit einer anderen Frage weiterzumachen, trotzdem 10 Minuten sind für Kinder schon ziemlich lang. Irgendwann stößt man aber auch mit dem an Grenzen, was sich dem kleinen Roboter über die App beibringen lässt. Dann wird es Zeit für die nächsten Schritte. Zunächst einmal lässt sich Sovis Äußeres umgestalten, mit einem 3D-Drucker. Entsprechende Vorlagen finden sich im Netz. Dank freier Anschlusspins auf der Platine kann man aber auch jede Menge Elektronik hinzufügen, erläutert Nils Hitze.
Wir haben noch einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor geplant, mehrere Joysticks, man kann sich also eine Art von Fernbedienung für den Sovi bauen und eine RGB-LED, was natürlich auch nochmal eine ganz interessante Erweiterung für den Sovi bieten würde, wenn man den zum Beispiel hier so ein Loch in den Kopf bohren und eine LED einbauen würde.
Um diese zusätzlichen Komponenten aber auch ansteuern zu können, muss man allerdings Sovis Gehirn, den Arduino-Mini-Computer, komplett neu programmieren. Das geht jedoch auch ohne hunderte Zeilen von kryptischem Code. Hersteller BQ bietet dafür ein Online-Werkzeug an, BitBlock, eine grafische Programmieroberfläche. Unterschiedlichste Programmelemente lassen sich damit einfach per Drag and Drop zusammenstellen. Auf den BitBlock-Seiten gibt es bereits etliche Programme zum Ausprobieren. Hersteller BQ empfiehlt den kleinen Lernroboter ab einem Alter von 8 Jahren. Und dank aller Veränderungsmöglichkeiten dürften Jugendliche bis etwa 14 oder 15 Spaß daran haben. Wobei ich gestehen muss, dass selbst mich das Umprogrammieren noch gereizt hat.
Und mit Sovi, dem türkisfarbenen Roboter, sind wir am Ende unserer heutigen Wissenschaftssendung. Nächste Woche geht es wieder um Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.